SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Böhnisch. Guten Morgen. Sport ist Sport, da hat Politik nichts zu suchen. Doch so einfach ist das nicht. Das zeigt sich gerade wieder bei der Fußball-Europameisterschaft. Vorgestern Abend, da hat der türkische Nationalspieler Merih Demiral beim Achtelfinale gegen Österreich den sogenannten Wolfsgruß gezeigt. Und damit wurde der Fußball dann endgültig politisch. Weil dieser Gruß das Erkennungszeichen der rechtsextremen Grauen Wölfe ist, kam scharfe Kritik von der Bundesregierung. Daraufhin wurde der deutsche Botschafter in Ankara einbestellt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser lässt sich nicht beirren. In der ARD forderte die SPD-Politikerin von der UEFA Sanktionen für das Handzeichen.
Es ist eine rechtsextremistische Geste und die hat in deutschen Stadien nichts zu suchen. Für mich ist wichtig, dass wir die rechtsextremistische Organisation der Grauen Wölfe schon länger im Verfassungsschutzbericht haben. Sie stehen unter Beobachtung, unsere Behörden handeln dort und gehen auch hart dagegen vor.
Soweit die Bundesinnenministerin. Das türkische Außenministerium wies darauf hin, dass der Wolfsgruß in Deutschland nicht verboten sei und nannte die Forderung nach Sanktionen eine, Zitat, politisch motivierte ausländerfeindliche Reaktion, die nicht hingenommen werden könne. Das Auswärtige Amt hat im Gegenzug angekündigt, die Angelegenheit mit dem türkischen Botschafter in Deutschland zu besprechen. US-Präsident Joe Biden ist angezählt. Seit seinem katastrophal schlechten Auftritt im TV-Duell mit Herausforderer Donald Trump in der vergangenen Woche. Kann Biden trotzdem Präsidentschaftskandidat für die Demokraten bleiben? Nun, gestern Abend sprach er mit 20 Gouverneuren seiner Partei. Aus Washington dazu unser USA-Korrespondent Ralf Borchert.
Joe Biden selbst wird mit den Worten zitiert: Ich trete an, niemand drängt mich hinaus. Das hat der Präsident nach Angaben seines Wahlkampfteams in einer Telefonschalte mit führenden Köpfen der Demokratischen Partei gesagt. Biden wirbt jetzt aktiv um Unterstützung. Am Abend sprach er im Weißen Haus mit mehr als 20 demokratischen Gouverneuren, Regierungschefs von US-Bundesstaaten. Mehrere sagten nach dem Treffen, sie seien besorgt über den Stand des Wahlkampfs. Gleichzeitig sagten sie Biden ihre weitere Unterstützung zu. Auf der anderen Seite berichten zahlreiche US-Medien von wachsender Unruhe, teils Panik, an der Parteibasis, auch unter demokratischen Kongressabgeordneten. Sie fürchten, im Fall bleibender Schwäche Bidens in den Umfragen, um ihre eigenen Wiederwahlchancen.
Die Zeitenwende, ausgelöst durch den russischen Angriff auf die Ukraine, hat die Sicherheits- und Verteidigungspolitik auf den Kopf gestellt. Es wird darüber diskutiert, junge Männer wieder zur Wehrpflicht einzuziehen, was seit 2011 nicht mehr gemacht wird. Jetzt spricht sich der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, dafür aus, auch Frauen zum Dienst in der Bundeswehr zu verpflichten. Christina Nagel berichtet.
Für den Generalinspekteur ist es eine Frage der Gleichberechtigung. Eine Haltung, mit der er in verteidigungspolitischen Kreisen nicht allein steht. Bisher lässt das Grundgesetz nur eine Wehrpflicht für Männer zu. Um auch Frauen in die Pflicht nehmen zu können, bräuchte es eine entsprechende gesetzliche Änderung. Dafür muss es eine Zweidrittelmehrheit im Parlament geben. Breuer sagte im Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass es dazu eine politische und eine gesellschaftliche Diskussion geben müsse.
In Deutschland sind immer mehr Rentner auf Sozialhilfe angewiesen. Das belegen noch unveröffentlichte Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Klaus Regeneck.
Fast 720.000 Rentnerinnen und Rentner haben demnach in den ersten drei Monaten dieses Jahres zusätzlich zu ihrer Rente noch die sogenannte Grundsicherung im Alter bezogen, wie die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet. Das wäre ein Anstieg um knapp 35.000 Personen und ein Rekord. Experten gehen aber von einer viel höheren Dunkelziffer an Bezugsberechtigten aus, da ihrer Einschätzung nach viele Anspruchsberechtigte aus Scham nicht zum Sozialamt gehen. Wie hoch die Grundsicherung im Einzelfall ist, wird jeweils individuell berechnet und berücksichtigt auch Einkommen und Vermögensverhältnisse der Antragsteller.
In Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr so wenig klimaschädliche Treibhausgase ausgestoßen worden wie seit 1990 nicht mehr. Das geht aus Schätzungen des Statistischen Landesamtes hervor, die dem SWR vorliegen. Allerdings ist der Rückgang vor allem auf die schwache Wirtschaftslage zurückzuführen. Aus Stuttgart Henning Otte.
Die Bilanz ist auf den ersten Blick erfreulich. In Baden-Württemberg ist im vergangenen Jahr fast 13% weniger klimaschädliches CO2 in die Luft geblasen worden. Allerdings hat dieser Rückgang vor allem damit zu tun, dass wegen der schwachen Konjunktur weniger Energie verbraucht wurde. Und somit musste auch weniger Steinkohle verbrannt werden. Auch die milde Witterung besserte die Bilanz auf, weil weniger geheizt wurde. Sorgenkind bleibt der Verkehr. Im Autoland Baden-Württemberg ist der Verkehr weiter für ein Drittel der Emissionen verantwortlich. Und somit dürfte es für die grün-schwarze Landesregierung schwer werden, ihre Klimaziele zu erreichen. Um diese zu schaffen, müsste der CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2030 nochmal halbiert werden.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute früh noch einzelne Schauer. Im Laufe des Tages dann Wolken und Sonne im Wechsel. Ab und zu fällt leichter Regen. Die Höchsttemperaturen 16 bis 22 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Wer in Deutschland ein Unternehmen gründen will und dafür Leute einstellen möchte, der muss vergleichsweise tief in die Tasche greifen. Die Arbeitskosten lagen im vergangenen Jahr im Mittel 30% höher als im Durchschnitt der EU-Staaten. Das hat das Statistische Bundesamt vor einigen Wochen ermittelt. Hohe Löhne und Abgaben sind eine der Wachstumsbremsen hierzulande. Das ist unser Thema diese Woche im SWR aktuell Infodate am Morgen. Und heute früh stellen wir Ihnen einen Landwirt in Grafschaft vor, dem die hohen Lohnkosten zu schaffen machen. SWR-Reporter Wolfgang Brauer hat ihn besucht.
Weiße Folientunnel, soweit das Auge reicht, in Grafschaft Eckendorf im Norden von Rheinland-Pfalz. Die Fläche ist so groß wie 6 Fußballfelder. Erdbeeranbauer Schäfer baut die Frucht nicht mehr auf freiem Feld an, sondern geschützt unter Folie. Juniorchef Maximilian Schäfer.
Natürlich sind wir in der Landwirtschaft um ein Vielfaches mehr abhängig vom Wetter als jeder andere Berufsstand. Wir sind vor 8 Jahren in den geschützten Anbau von Erdbeeren eingestiegen. Und seit diesem Jahr ist das erste Jahr, wo wir keine Freilandkultur mehr haben, sondern alles zu 100% aus dem geschützten Anbau produzieren.
Jeder Tunnel ist rund 100 Meter lang und 10 Meter breit. Dort wachsen die Erdbeeren nicht mehr auf dem Boden, sondern in Plastikschalen, ähnlich den Blumenkästen auf dem Balkon. Die stehen auf Gestellen in 1,40 Meter Höhe und dort können die Erdbeeren einfach gepflückt werden. So ist die Qualität besser als früher. Aber der Erdbeeranbauer spart auch Arbeitskräfte. Seniorchef Franz Josef Schäfer.
Der Lohn ist natürlich der Hauptkostenfaktor bei uns. Es gilt, die Arbeitskräfte sehr effektiv einzusetzen. Und natürlich auch in der Zeit, wo sie arbeiten, eine hohe Erntemenge generieren können. Das ist hier bei unseren Tunneln dann gegeben.
Seine Erntehelfer beziehen Mindestlohn. Der ist zu Jahresbeginn wieder gestiegen, um 41 Cent auf jetzt 12,41 Euro. Im kommenden Jahr soll er nochmal um dieselbe Summe nach oben gehen.
Also wenn ich das mal ganz simpel sagen darf, das ist kein Problem, wenn wir die Kosten weitergeben können. Aber wir wissen ja, dass das mit dem LEH ein bisschen schwierig wird.
LEH ist der Lebensmitteleinzelhandel, der Abnehmer der Erdbeeren und der diktiert den niedrigen Preis. Also musste der Landwirt anders reagieren. Früher arbeiteten in der Pflückzeit bis zu 100 Erntehelfer, heute sind es nur noch rund 30. So sind viele Landwirte in einem Spannungsfeld gefangen, zwischen gestiegenen Löhnen, dem Zwang, immer mehr zu produzieren und dem Preisdiktat durch den Einzelhandel. Früher war das anders. Da waren Kosten und Ertrag noch auf viele Bereiche im Bauernhof verteilt.
Wir hatten früher auch Tiere, Rindvieh, weil wir Grünland hatten, Ackerbau hatten. Aber hier in der Region ist eine sehr starke Kernobstregion, also hier ist eine sehr hohe Nachfrage nach Land. Und da war irgendwann die Frage, wie geht's weiter? Da gab es dann nur zwei Alternativen, entweder intensivieren oder sich aus der Landwirtschaft zu verabschieden. Da haben wir uns natürlich für die erste Version entschieden und sind dann in den Erdbeeranbau angestiegen.
Platz für den klassischen Landwirt, der alles macht, gibt es also immer weniger. Auch die Erdbeeranbauer müssen weiter investieren und rationalisieren und immer mehr Maschinen einsetzen.
Sprich Ernteroboter, da gibt es ja schon die ersten, die funktionieren.
Also maschinelle Erntehelfer, die einfach auf Schienen in den Tunneln an den Erdbeeren entlangfahren und automatisch pflücken und dafür keinen Lohn kassieren.
Also wer in Zukunft noch Erdbeeren produzieren will, der wird sich mit dieser Intensivierung, mit dieser Produktionsform massiv auseinandersetzen müssen. Denn ansonsten sehe ich da keine Zukunft drin.
Hohe Löhne und Abgaben sind eine der Wachstumsbremsen in Deutschland, unser Thema in dieser Woche. Und zum Abschluss beschäftigen wir uns morgen im SWR aktuell Infodate am Morgen mit der wirtschaftlichen Abhängigkeit von China.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Ist die Parlamentswahl in Großbritannien. Wahlberechtigt sind mehr als 46 Millionen Menschen. Die Labour-Opposition gilt als klarer Favorit. Mareike Aden.
Bloß nicht stolpern auf dem Weg in die Downing Street Nummer 10. Eine zerbrechliche Ming-Vase ist im britischen Wahlkampf zum viel zitierten Sinnbild für die vorsichtige Wahlkampfstrategie der Labour-Partei unter Keir Starmer geworden. Der Jurist hat seine Partei von links wieder in die Mitte gerückt, präsentiert sich als finanzpolitisch verlässlich. Seit Wochen liegt die Oppositionspartei in Umfragen rund 20 Prozentpunkte vor den konservativen Tories von Premier Rishi Sunak. Die befürchten einen historischen Stimmverlust. Mit Warnungen vor einer Labour-Supermehrheit, so die Tory-eigene Wortschöpfung, versuchen sie Wählerinnen und Wähler doch noch für sich zu mobilisieren.
Es sieht also alles danach aus, dass Rishi Sunak von den konservativen Tories als britischer Premierminister gehen muss. Neuer Regierungschef in Großbritannien wird wohl der Labour-Politiker Keir Starmer werden. Und der neue Premier hat im Londoner Regierungssitz Downing Street No. 10 einen alteingesessenen Bewohner. Das ist Carter Larry. Der lebt dort seit 13 Jahren und hat schon 5 Regierungschefs kommen und gehen sehen. Doch wie tierisch geht es eigentlich im Kanzleramt in Berlin zu?
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Jim Bob Nikschas hat sich darüber seine Gedanken gemacht.
Haustiere sollen ja oft eine beruhigende Wirkung haben. Von daher braucht das Kanzleramt hier in Berlin eigentlich keinen tierischen Mitbewohner, denn Olaf Scholz ist ja schließlich die Ruhe selbst. Ein eigenes Haustier hatte der Kanzler tatsächlich schon länger nicht mehr, hat er in einem Podcast für Kinder verraten. Als er jedoch selbst noch ein Kind war, da hatte Scholz demnach einen schwarzen Kater mit einem heute nicht mehr ganz politisch korrekten Namen. Die Katze hieß nämlich Morle. Dass Scholz eher ein Katzenmensch ist, das hätten wir uns ja fast gedacht. Psychologische Studien sehen tatsächlich einen Zusammenhang zwischen einer Affinität zu Katzen und einer eher introvertierten und sensibleren Persönlichkeit. Und dass sie sogar eine höhere Intelligenz aufweisen, ja, das wird Scholz doch auch sehr gerne hören. Also doch eine Katze fürs Kanzleramt? Wieso nicht? Vielleicht sollte vorher aber noch geklärt werden, ob Friedrich Merz allergisch gegen Katzenhaare ist.
Anmerkung von Jim Bob Nikschas. Dem Bund drohen Milliardenzahlungen an Lieferanten von Corona-Schutzmasken. Ihre Ware hatte das Bundesgesundheitsministerium zwar bestellt, aber nicht abgenommen. Hat der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU zu viel bestellt und war das Auftragsverfahren angemessen? Mit solchen Fragen befasst sich heute der Gesundheitsausschuss des Bundestages in einer Sondersitzung. Eva Ellermann.
Spahn hat eingeräumt, dass das gewählte Verfahren risikoreich war. Er hat aber darauf verwiesen, wie groß das Chaos und der Handlungsdruck zu Beginn der Pandemie waren. Das Bundesgesundheitsministerium hat später vielfach die Bezahlung bestellter Masken verweigert, weil sie Mängel hatten oder nicht pünktlich geliefert wurden. Dagegen klagen viele Verkäufer. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums sind bei Gerichten derzeit rund 100 Fälle anhängig, bei denen es insgesamt um einen Streitwert von 2,3 Milliarden Euro geht. Der Bundesrechnungshof hat außerdem kritisiert, dass von 5,7 Milliarden gekauften Schutzmasken nur ein kleinerer Teil auch verteilt und genutzt wurde.
Ebenfalls in Berlin trifft sich heute erstmals der Untersuchungsausschuss des Bundestages, der den Atomausstieg aufarbeiten soll. Trotz Befürchtungen, die Energie in Deutschland könne knapp werden, hatte die Regierung im vergangenen Jahr die letzten Atomkraftwerke abschalten lassen. Gabor Hallasch.
Zwei grüne Minister stehen in der Kritik. Robert Habeck, zuständig für Wirtschaft und Klimaschutz, und Steffi Lemke, die das Umweltressort leitet. Haben beide nach Parteilinie entschieden oder ergebnisoffen geprüft, und zwar die Frage, sollen die verbliebenen Atomkraftwerke länger laufen? Die Union möchte das in einem Untersuchungsausschuss aufarbeiten, der soll heute Abend seine Arbeit aufnehmen. Die Union hatte erklärt, es dränge sich die Schlussfolgerung auf, die Bundesregierung habe nicht zum Wohle Deutschlands, sondern nach der Logik grüner Parteipolitik entschieden. Sie soll, so der Vorwurf, interne Bedenken an den Plänen unterdrückt haben. Die Minister Habeck und Lemke weisen das zurück.
In Mainz wird heute gegen Mittag am alten jüdischen Friedhof eine Weltkriegsbombe entschärft. Die Stadt Mainz rechnet mit großen Verkehrsbehinderungen. Bis 9 Uhr müssen alle Menschen den Bereich, der evakuiert werden soll, verlassen. Damaris Diener.
Bis die Bombe entschärft ist, gibt es großräumige Absperrungen rund um den Fundort. Betroffen seien davon auch wichtige Zufahrtsstraßen, so die Stadt. Wegen der Sperrungen sind am Vormittag massive Verkehrsbehinderungen auch auf anderen Strecken zu erwarten. Und auch auf den Bahnverkehr und den Mainzer ÖPNV hat die Bombenentschärfung Auswirkungen. Weil in dem Evakuierungsbereich ein Stellwerk der Deutschen Bahn liegt, fahren ab 11.30 Uhr gar keine Züge mehr vom und zum Mainzer Hauptbahnhof. Von der Evakuierung sind knapp 10.000 Menschen betroffen. Auch mehrere Schulen. Die Weltkriegsbombe war am Dienstag bei Bauarbeiten gefunden worden.
Beim Rasenplatzturnier von Wimbledon spielt Alexander Zverev heute um den Einzug in die dritte Runde. Gegner des deutschen Tennisprofis ist Marcos Giron aus den USA. Ina Kast.
Alexander Zverev verbringt seinen Arbeitstag in der zweiten Runde wie schon am Dienstag auf dem großen Platz Nummer 1. Gegen seinen Gegner, den US-Amerikaner Marcus Giron, hat Zverev vor 3,5 Jahren zum ersten und einzigen Mal gespielt und er hat gewonnen. Wegen zahlreicher Regenunterbrechungen gestern wurde das Match von Daniel Altmaier gegen den Kanadier Denis Shapovalov auf heute geschoben. Außerdem wollen zwei deutsche Frauen in die dritte Runde von Wimbledon. Jule Niemeyer trifft auf Jelena Svitolina, die nach der Geburt ihrer Tochter im Vorjahr im Halbfinale von Wimbledon stand. Laura Siegemund hat im Duell mit der Turniersiegerin von 2022, Jelena Rybakina, nur Außenseiterchancen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.